wenn ich da eingebe, hallo ChatGPT, wie schaut in deines Erachtens, ich bin irgendwie 30, ich habe einen Anlagehorizont von 40 Jahren, das und das verfügbare Einkommen zur Anlage. Wie viel soll ich da in den Public-Markt werfen und wie viel in den Privatmarkt und wie schaut da vielleicht ein Model-Portfolio nach unterschiedlichen Risikotypen aus? Du wirst die Frage in dieser Natur nicht stellen, aber ich glaube sozusagen, da wird auf jeden Fall in Zukunft die Richtung hingehen, dass Leute sich, glaube ich, von Google über YouTube dann vielleicht stärker zu ChatGPT und ähnlichen Anbietern bewegen werden.
Herzlich willkommen beim B19 Payment Podcast. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und wenn euch der Podcast gefällt, bitte abonnieren nicht vergessen. Ich, euer Host Roland Doch, möchte euch recht herzlich willkommen heißen. Heute ist mein Gast Kevin Hackl, das freut mich besonders. Bitte stelle ich doch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Roland, servus und hallo aus der Berliner Dependance. Ich bin zwar selber Wiener, aber seit jetzt doch bald schon 10 Jahren in Berlin unterwegs. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wer bin ich oder was mache ich? Ich bin Head of Business Development bei Now. Unser Geschäftsmodell schauen wir uns, glaube ich, dann im Laufe des Podcasts ein bisschen genauer an. Was ist meine Rolle da? Ich schaue so ein bisschen auf die strategische Weiterentwicklung. Ich kümmere mich vor allem um das Thema Partnerschaften bei uns. Können wir, glaube ich, auch noch dann vielleicht einen kleinen Deep Dive wagen, wo ich herkomme. Ich habe eigentlich einen ganz exotischeren Lebenslauf für die ganze Branche. Ich habe ursprünglich Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert, bin dann irgendwie mit Sack und Pack nach Berlin und da eigentlich relativ zufällig über die Beratung erst im Bereich Payments gelandet, dann später im Bereich Fintech dezidierte, durfte da beispielsweise für den Bitkom, das ist der große Digitalverband Deutschlands, das ganze Thema Financial Regulation, Fintechs, Digital Banking betreuen und aufbauen. Das heißt, ich komme so ein bisschen aus einer regulatorischen Lobbying-Ecke und aus dem Community-Building und das habe ich 4 Jahre lang gemacht. Das war super wertvoll. Ich habe extrem viel gelernt, extrem viele Kontakte knüpfen können. Aber irgendwann mal ist der Hunger so groß geworden, dass ich gesagt habe, irgendwie von dieser Community-Rolle, von der Seitenlinie, irgendwie für viele Arbeiten, muss jetzt irgendwann der Sprung ins Unternehmerische folgen. Und so bin ich im Seedstage-finanzierten Fintech Now gelandet und eine neue Erfahrung für mich, spannendes Thema, wie ich finde, und freue mich jetzt gleich mit dir noch ein bisschen tiefer reinzugehen.
Aber nimm uns da gleich vielleicht auch mit. Ja. Ich glaube, dass für viele Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe am Wochenende in der Recherche ja festgestellt, ich habe mir die eure Homepage mir angesehen. Ich muss jetzt sagen, ihr macht ja so viel. Ja. Nimm uns vielleicht einmal mit, grundsätzlich für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut auskennen beim Investment. Ja. Was sind eure Tätigkeiten? Wo macht ihr die Invest? Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend, wenn man sich das ansieht.
Sehr, sehr gerne. Also wenn ich es in einem Satz zusammenfassen müsste, würde ich sagen, wir sind die erste Multi-Asset-Plattform für Private and Alternative Markets. Das klingt jetzt noch relativ kryptisch, deswegen mache ich es ein bisschen bildlicher. Stell dir vor, einen Broker wie Scalable, Flatex oder Trade Republic, die waren ja sozusagen die ersten, die das ganze Thema ETFs investieren in Aktien demokratisiert haben, durch einen niederschwelligen Zugang über eine digitale App zu sehr, sehr geringen Kosten. Und wir haben vom Look and Feel eine ähnliche Oberfläche. Also wir kommen auch wie ein Broker daher, nur dass du bei uns eben alles handeln kannst, was nicht an der Börse notiert ist. Da sprechen wir im Schnitt von circa 10-12% der Unternehmen, die überhaupt an Börsen existieren. Und am Privatmarkt kannst du eben über andere Asset-Klassen wie Private Equity, Private Debt auch an Unternehmen partizipieren, beziehungsweise an deren wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt kommt aber die Krux. Das kannst du nur, wenn du entweder ein sogenanntes High-Net-Worth-Individual bist, das heißt mehrere Millionen auf der hohen Kante hast und beim Asset Manager entsprechend hohe 6-stellige, teils 7-stellige Tickets in einen Fund investieren kannst, oder du bist in einem Family Office. Dort gehören Investments in Private Equity und Co. eigentlich zum Brot- und Buttergeschäft. Die längste Zeit war das einfach für Privatinvestoren wie dich und mich einfach nicht zugänglich. Und wir haben gesagt, ist eigentlich total sinnlos oder sozusagen irgendwie total eigenartig, dass es da noch nichts gibt, dass es einfach niederschwellig möglich macht, da rein zu investieren. Und Robin, unser Gründer, der selber lange ein Family Office geleitet hat und sozusagen diesen Asset-Klassen sehr nahe war, hat dann quasi den ersten Broker oder erst einmal die Asset-Plattform für Private und Alternatives gebaut. Und wir ermöglichen eben den Eintritt in diese Asset-Klassen ab 1.000 Euro. Und unsere Vision, um das vielleicht noch zu vervollständigen, ist eigentlich jetzt nicht, dass wir sagen, investieren in Aktienmärkte ist blöd. Bei uns bekommst du die viel bessere Rendite. Ganz im Gegenteil, wir kommen eher aus einer Perspektive, wo wir sagen, Portfolio-Diversifikation wird immer wichtiger. Wir sehen auch gerade, wie dynamisch sich Märkte entwickeln, geradezu eines der beliebtesten Anlageinstrumente der MSCI World, leidet gerade ein bisschen unter den politischen Parametern. Und in einer langfristigen Anlagestrategie macht es für jeden Einzelnen, glaube ich, Sinn, sich breit zu diversifizieren. Und da dürfen unserer Meinung nach, und ich glaube, da geben uns die Investmentstrategien der institutionellen Anleger recht, Titel aus dem Privatmarkt einfach nicht fehlen. Und das ist so ein bisschen unsere Journey, dass wir das einfach für alle öffnen, um einfach langfristig und sinnvoll das eigene Vermögen aufzubauen.
Jetzt haben wir in der Recherche festgestellt, ich konnte leider diese Zahlen nicht verifizieren, deshalb kann ich jetzt nicht die Quelle sagen. Es ist immer noch so in der Dachregion, also besonders Deutschland, Österreich, dass es sehr viel, also es gibt da Generationenunterschiede, so wie in allen unseren Lebenslagen, ja. Aber die ältere Generation, die ist zu ihrer Hausbank gegangen, hat sie dann ein Aktienportfolio genommen, ja. Die jüngere Generation, die hat immer so, auch wenn man es nicht zugibt, aber die versucht schon die Nachhaltigkeit hervorzuheben, natürlich auch, was das Thema betrifft. Also glaube ich, die Frage jetzt an dich gerichtet. Wenn ich jetzt, ich sage mal, 26 Jahre bin, ich habe auf meinem Sparkonto, wo ich, wie ich entnommen durfte, der Zahlen schon auch in der Zwischenzeit sehr viel Geld bei vielen Konsumenten ist und Konsumentinnen, wie kann ich dann diese 1.000 Euro oder 2.000 Euro veranlagen bei euch?
Das ist ein guter Punkt, vielleicht das dazu gesagt. Also wir öffnen es grundsätzlich für alle. Wenn wir uns unsere Kunden anschauen, dann sind die im Schnitt eher ab 35, also sozusagen okay, da, wo der stärkste Balk kommt. Aber was eben auch zeigt, beim Thema Portfolio-Diversifikation, damit du langfristig eine Strategie aufbaust, musst du überhaupt erstmal beginnen. Und das ist total sinnvoll, irgendwie mal auf den Aktienmärkten zu starten. Aber wie kannst du die 1.000 oder 2.000 Euro sinnvoll bei uns anlegen? Das ist ein guter Punkt, weil es gab auch oder gibt Player, die das Thema bereits tiefer gelegt haben. Da musst du aber entweder mit mindestens 10 oder eher 20.000 Euro einsteigen. Und das Zweite ist, du hast dann meistens einen Fund, in den du investieren kannst. Und unsere Strategie ist, dass wir auf wirklich die Top Asset Manager zugehen, die bei uns listen. Das heißt, wir haben Stand heute gerade 3 Private Equity Funds gelistet, einen Private Debt Fund und einen Infrastruktur Fund. Und dann kannst du je nach Gusto, du hast jetzt auch gerade das Thema Nachhaltigkeit angesprochen, ich nehme jetzt einfach mal als Paradebeispiel 5.000 Euro und du sagst, ich habe halt Interesse daran, irgendwie in Windparks, Solarenergie zu investieren, daran zu partizipieren und das auch zu unterstützen, dann nimm doch 3.500 Euro und park die sozusagen in dem Infrastrukturfonds, die auch eine relativ sichere Rendite haben und eine klare Perspektive. Und gleichzeitig sagst du halt, ich bin aber auch total interessiert, irgendwie den Mittelstand oder Startups zu stärken, klassische Investment-Targets von Private Equity. Und da kannst du beispielsweise 2.500 Euro investieren. Ich glaube aber, so der Schritt, sozusagen abseits von der eigenen Überlegung, worin ich investieren will und aus welchen Gründen, ist, glaube ich, der erste Schritt, sich so ein bisschen Gedanken zu machen, was ist mein Anlagehorizont, gerade das Thema Liquidität spielt natürlich im Privatmarkt immer eine Rolle. Und da gibt es unterschiedliche Produkte mit unterschiedlichen, teilweise auch Locker-Periods. Manche sind da zweijährig, manche sind da im VC-Bereich. Das bieten wir gerade noch nicht an. Hast du teilweise Locker-Periods von 15 Jahren. Und ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich sozusagen für sich selber mit diesen neuen Asset-Klassen auseinandersetzt, dass man die versteht, dass man die Mechanismen dahinter versteht und dann irgendwie auch eine selbstbewusste Entscheidung treffen kann, und dann findest du bei uns auf der Plattform einen schönen Blumenstrauß an unterschiedlichen Titeln, mit denen du dein Portfolio ergänzen kannst und entsprechend die Privatmärkte beimischen kannst.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ihr bietet ja, also ihr gebt ja sehr viel Information auf eurer Homepage Preis, ja. Ich würde nicht sagen Preis, sondern weiter. Es ist auch ganz wichtig, wie du sagst, oder? Man muss einfach die Leute wirklich abholen und man muss ihnen auch sagen, was die Risiken logischerweise sind, aber natürlich auch die Vorteile sind, ne?
Definitiv. Education ist für uns eines der Hauptanliegen, weil wir A, es wichtig finden, integer als Unternehmen zu arbeiten und uns B, das auch ganz wichtig ist, wir haben kein Interesse daran. Wir sind 22 gegründet worden, 23 vor knapp 2 Jahren live gegangen. Das Schlimmste, was du machen kannst als junges Unternehmen, unter Anführungszeichen mit den falschen Kunden zu wachsen. Das heißt irgendwie, ich sag mal, gerade im YouTube-Bereich, da gibt es total gute Sachen, aber ich finde, da gibt es auch total scammy Sachen im Krypto-Bereich bei Airdrops und ähnliches. Und du möchtest eigentlich nicht, dass sich irgendwie uninformierte Investoren auf deine Plattform verirren und dann irgendwie sagen, hoppla, warum kann ich 3 Monate später, nachdem mein Geld investiert ist, das noch nicht zurückholen, die Sachen nicht verstanden haben, ein total schlechtes Portfolio haben. Deswegen, wir fangen immer mit Education an, weil wir der Ansicht sind, du solltest in nichts investieren, wo du zumindest die Grundparameter verstehst. Und ich glaube, auch da kann man wieder gut die Analogie, gerade was die junge Generation angesprochen, anpacken. Ich glaube, vor 5 Jahren hätten sich mit 20er schwer getan zu erklären, was ein ETF ist. Ich glaube, wenn du da heute auf die Straße gehst, zumindest irgendwie in einem einschlägigen Umfeld, auf der WU oder ähnliches, ich glaube, da kann dir jeder aus dem Stegreif sagen, was ein ETF ist, ein breit gestreutes Portfolio, das sozusagen am Aktienmarkt investiert. Und unsere Herausforderung oder sozusagen auch unsere Challenge, und das macht uns ja auch total viel Spaß, jetzt auch die Privatmärkte genau in diese Zielgruppen auch zu bringen. Und das musst du einfach erklären. Alles andere ist einfach nicht integer als Finanzinstitut oder Financial Player.
Wie kommt ihr zu diesen privaten Anlegern? Das würde mich auch interessieren. Das ist für mich immer ganz spannend, weil ich nehme mal an, das eine ist natürlich, wie sagt man so schön, das sagt der eine dem anderen, das ist eine super Geschichte, der hat da mein Geld investiert. Aber was sind eure Strategien, um am Markt auch sichtbar zu werden?
Das ist sehr spannend und gerade zu Beginn, ich würde die Frage vielleicht sogar ein bisschen größer machen, wir als Plattform sozusagen in der Mitte müssen auf der einen Seite die Asset Manager dafür gewinnen, zu sagen, hey, mach deinen Fund retailfähig, weil das ist der Zukunftsmarkt. Da findet gerade Digitalisierung statt, da findet sozusagen der neue Kanal der Distribution statt. Das heißt, die zu überzeugen, ist schon mal eine wichtige Aufgabe. Und dann, wie du sagst, du musst natürlich auch Interessenten für dein Angebot finden. Und gerade zum Start ist es sehr tricky, weil dir beides fehlt. So, wie machen wir das? Wir haben 2 Philosophien. Das erste ist, dass wir relativ klassisch, wie das andere Neobanken, andere Neobroker auch machen, dass wir ganz stark gerade einfach über Marketing wachsen. Das heißt, wir bespielen die entsprechenden Marketingkanäle mit den entsprechenden Keywords, Google Ads, arbeiten da auch mit Influencern zusammen. Das ist sozusagen der eine Hebel. Wir sind aber auch der Überzeugung, um langfristig Erfolg zu haben, musst du dich auch organisch und musst dich sozusagen auch in der Breite im Finanznetzwerk eine Stellung verschaffen. Und da sind wir ganz schnell, und das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, beim Thema Partnerschaften. Das heißt, ich spreche gerade total viel mit Banken, wo jetzt die ersten Partnerschaften live gehen, wo wir sozusagen die Banken enablen, unsere Produktklasse über unsere Plattform ihren Kunden anzubieten, weil da gibt es einfach einen Match, da gibt es einen Bedarf an dieser Asset-Klasse. Die Bank selber kann es aber nicht anbieten. Ich führe ähnliche Gespräche mit Brokern und ich führe auch ähnliche Gespräche einfach weitergedacht mit sogenannten Netzwerken. Also gerade wenn es um das Thema Geld geht, ist es auch einfach wichtig, Frage zu zeigen, vor Ort zu sein und da auch über entsprechende Netzwerkevents zu wachsen. Und dann hast du irgendwie einen schönen Punkt, und das sehen wir auch gerade in unseren Zahlen. Das Beste, was dir passieren kann, ist, du hast Word of Mouth angesprochen, wenn irgendwie 3 Leute das super finden, irgendwie bei einem Bier am Abend ihrem besten Habschi davon erzählen, hey, schau dir das einmal an, da solltest du auch investieren, ich habe da super Erfahrungen gemacht. Dann entsteht sowas wie eine Bewegung, sowas wie eine Love Brand. Da entwickeln wir uns gerade hin und merken einfach, ich glaube, unsere These, die ich eingangs gesagt habe, sozusagen mit den richtigen Kunden zu starten und zu wachsen, hilft uns auch sozusagen mit ihnen gemeinsam zu wachsen, weil die bringen wiederum auch die richtigen Kunden auf unsere Plattform. Und dann entwickelt das hoffentlich schnell Skaleneffekte, dass es uns sozusagen auch weiterhin gibt, wir weiterhin erfolgreich wachsen wie die letzten 2 Jahre. Aber immer sehr, sehr spezifisch, aber vielleicht letzter Punkt dazu. Wir gehen natürlich schon ganz klar in unsere Zielgruppen rein. Das heißt, wir targeten auch Leute, wo wir davon ausgehen, die haben bereits eine erste Erfahrung gemacht über den Aktienmarkt. Das heißt, die haben ihre zwei, drei ETFs, die haben vielleicht auch schon mal ein Direktinvestment in einen Aktientitel gemacht, sind bereits am Public-Markt investiert. Das ist die ideale Zielgruppe, wo wir dann mit unserem Diversify, also Thema die Portfolio-Diversifikation, super ansetzen können. Und da ist die Brücke zu unserer Asset-Klasse auch deutlich einfacher zu schlagen als bei jemandem, der sozusagen über Tagesgeldkonto hinaus noch nie ein Investment getätigt hat. Das muss man schon an der Stelle, glaube ich, relativ klar dazu sagen.
Aber ich glaube auch, dass das, wie wir vorher gesagt haben, auch generationsspezifisch ist. Also ich glaube, dass die jüngere Generation, da, also so gehe ich davon aus, flexibler denkt als die ältere Generation, was diese Themen betrifft. Ich würde aber gerne noch einmal zu den Banken zurückkommen, weil jüngere Generation und Banken, könnte man sagen, es widerspricht sich manchmal, aber das glaube ich nicht. Entschuldigung, was meine ich? Es gibt ja immer wiederkehrendes Thema, die Banken müssen eigentlich digitaler werden. Es gibt ja zwei Beispiele in Europa, die das wirklich geschafft haben. Also das ist zum einen die Number 26, das andere ist Revolut. Ja. Jetzt, wenn ich mal eure Homepage ansehe, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, und ich meine, es gibt ja da sehr viele Parallelitäten jetzt. Du kommst aus Wien, die Herren von Number 26 kommen ja auch aus Wien, haben auch in Berlin, in Deutschland begonnen, ja. Also, ist ja, also ganz, ganz spannend. Aber noch einmal zurück zu den Banken. Auf welche Banken gehst du da zu? Sind das Banken, die klassischen, sage ich jetzt einmal, Marktplayer, die bereits schon sehr, sehr lange am Markt sind? Oder sind das junge Banken, digitale Banken? Mit welchen Banken sprichst du da?
Sowohl als auch. Also natürlich, ich glaube, gerade wenn du jetzt ansprichst, so eine junge Zielgruppe, und ich glaube, beim Thema Digitalisierung der Banken muss man fairerweise sagen, du hast N26 angesprochen. Mhm. Ich glaube, die haben was losgetreten, wo wir in der Breite sehen, dass einfach alle Banking-Apps besser wurden. Ich bin zum Beispiel auch, ich bin hier, ich glaube, so viel darf ich sagen, ich bin in Deutschland bei der DKB. Mhm. Deren Banking-App hat sich deutlich weiterentwickelt und das passiert natürlich, dass neue Player reinkommen und einfach neue Marktstandards setzen. Ich bin ganz großer Fan von George und Erste Bank. Ich glaube, was die Kollegen da damals auf den Boden gebracht haben, sucht wirklich Vergleichbares in Deutschland. Das ist schon großartig. Und da kannst du natürlich gerade über unser digitales Produkt super, super andocken. Gerade wie du sagst, junge, digital affine Zielgruppe. Aber was wir auch sehen, du musst dir vorstellen, wir demokratisieren einen Markt, der dir de facto als Privatperson nicht zugänglich war. Wenn ich mal sage, wenn du nicht mindestens 3, 4, eher 5 Millionen auf der hohen Kante hast, wir sehen schon noch Leute, die dann auch entsprechend hohe Investments bei uns tätigen, die bereits das Produkt Private Equity, Private Markt kennen, weil sie eigentlich, was wir beide als wohlhabend bezeichnen, schon sind, aber nie so wirklich Access hatten oder nur über Umwege. Und die erreichst du notwendigerweise nicht ausschließlich über den digitalen Kanal. Und deswegen spreche ich gerade auch in Deutschland, das ist ähnlich in Österreich, es ist eine extrem hohe Bankendichte an Sparkassen und an Genossenschaftsbanken, wo du dann wirklich auch geografisch sagen kannst, beispielsweise Raum Baden-Württemberg oder ähnliches, das sitzt für uns eine sehr interessante Zielgruppe. Und da hast du nach wie vor eigentlich über das Genossenschaftsbanksystem, über das Sparkassenbankensystem einen guten Zugang. Und die erreichst du vor allem auch, indem du dann halt sozusagen direkt mit den Banken vor Ort kooperierst. Das heißt, ich fahre tatsächlich in ein paar Tagen auch mit einer deutschen Volksbank auf einen Workshop, wo wir einfach zu dem Thema aufschlauen und unsere Produktpartnerschaft sozusagen anstoßen. Und da ist natürlich der Sales Cycle ein bisschen ein anderer als mit einem voll digitalen Institut. Aber gerade in unserer Phase, ich bin ein großer Fan davon, irgendwie viel zu probieren und viele Kanäle zu versuchen, weil das, was man sich auf dem Papier überlegt, realisiert sich dann meistens in der unternehmerischen Wirklichkeit ohnehin nicht. Und deswegen würde ich sagen, es ist für mich gar nicht das eine oder das andere, sondern beides. Du musst dir bewusst sein, dass du die Kanäle unterschiedlich bespielen musst, sonst wird es am Ende des Tages scheitern.
Ist natürlich auch ein Thema, weil du Lifecycle, also Customer Lifecycle angesprochen hast, ist es auch wichtig, glaube ich, dass die immer wiederkehrend bei euch investieren, oder? Weil es sollte ja nicht eine einmalige, unter Anführungszeichen, Invest sein, sondern es sollten immer wiederkehrend kommen, ne? Weil sie da auch von euren, ich sage mal, Tätigkeiten überzeugt sind, die ihr für die Konsumenten und Konsumentinnen erbringt.
Im Idealfall ja. Und ich meine, jetzt muss man schauen, wir sind jetzt, ich glaube, ziemlich genau, ich glaube, so 22 Monate live. Ich glaube, ich bekomme das richtig zusammen. Das heißt, wir sammeln gerade entsprechend auch die Kundendaten zum Lifecycle. Wir haben eine relativ hohe Wiederinvestitionsrate. Das heißt, was so unsere These sozusagen, dass du auch breit am Privatmarkt diversifizieren kannst, wie ich es vorhin eben angesprochen habe, Das kann dann Private Debt sein, das kann Private Equity sein, da kann ein bisschen Infrastruktur beigemischt sein, da kann theoretisch ein Hedgefonds angedockt sein. Ich glaube, die These funktioniert und natürlich, wir freuen uns, wenn wir sozusagen mit unseren Kunden stetig mitwachsen und Gelder reinvestiert werden. Und ich glaube, richtig spannend wird es dann. Wir haben ja klassischerweise im Private Market Bereich einen Anlagehorizont von plus minus eher 5 Jahre. Ich glaube, das wird dann für uns ein spannender Punkt zu sehen, wenn die Leute dann Returns rausnehmen, so überzeugt sind, dass sie sozusagen wieder neue Produkte reingehen. Aber die jetzigen Zahlen stimmen uns eigentlich sehr, sehr positiv. Ein Zusatz vielleicht, das kann man hier, glaube ich, transparent spielen. Wir verdienen eigentlich mit jedem Kunden ab dem ersten Trade bereits Geld. Das war uns auch ganz wichtig. Wir sind ein junges Fintech, Thema Finanzierung, hast du ein solides Geschäftsmodell. Wir sind trotzdem eigentlich konkurrenzlos günstig in dem Bereich. Aber uns war es wichtig, eben auch ein Geschäftsmodell zu wählen, das es uns ermöglicht, zwar schon skalierend zu wachsen, aber wir haben jetzt anders vielleicht als im Brokerage oder im Digital Banking, wo du sagst, win the market und dann überleg dir, wie du eigentlich deinen Kunden monetarisieren kannst. Da haben wir von Anfang an gesagt, wir nehmen da sozusagen ein transparentes Spiel auf und sagen, wir nehmen für unsere Services, für unsere Dienstleistung auch eine entsprechende Fee, womit wir unser Produkt weiterentwickeln können. Und deshalb ist es gut, wenn die Kunden mit uns weiterwachsen, aber wir verdienen sozusagen ab Tag 1 Geld mit ihnen. Und das ist, glaube ich, auch für unsere Investoren ganz wichtig, dass wir da eben ein gesundes Geschäftsmodell gefunden haben, das für beide Seiten funktioniert.
Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, wo kommen denn eure Kunden und Kundinnen her? Sind das klassisch aus der Dachregion oder wie können wir uns das vorstellen, wenn du uns da kurz mitnehmen kannst?
Absolut, also Stand heute fehlt noch das CH von der Dachregion. Also wir sind gerade in Deutschland und Österreich aktiv, aber Thema Rollout in neue Märkte ist auch etwas, mit dem ich mich gerade sehr intensiv beschäftige. Da wird es dieses Jahr noch die ein oder andere News geben, die ich gerade noch nicht sagen kann, aber wir schauen uns natürlich im nahen europäischen Ausland um. Und du merkst, ich habe vorhin kurz angesprochen, unser Kunde ist im Zweifel eher 35 plus, also die, die bei uns wirklich auch stark investiert sind. Wir haben gerade mehrere tausend Kunden mit einem durchschnittlichen Investment von 10.000 Euro, die dann meistens auf mehrere Asset-Klassen verstreut sind. Und umso älter, das ist irgendwie klar, je älter du bist, mehr Geld zur freien Verfügung, dass du entsprechend investieren kannst, ist das ein bisschen höher als bei den unter 35-Jährigen. Und dann, wenn du das anschaust, wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen, du merkst, du hast Selbstständige dabei, die irgendwie aus dem Unternehmerischen kommen, glaube ich, eine Affinität für dieses Thema haben. Du hast Juristen dabei, du hast Ärztinnen und Ärzte dabei, du hast selber Leute, die vielleicht im Investmentbanking oder im bankennahen Dienstleistungssektor arbeiten, die dieses Produkt auch kennen. Also wir merken schon, dass wir uns sozusagen in einer sehr dezidierten Nische jetzt mal festsetzen konnten. Aber du merkst jetzt eben auch Spillover-Effekte. Wir haben auch, habe ich letztens selber ein bisschen gewundert, auch relativ viele Architekten, wo du merkst, es hat eigentlich mit Finanzen eigentlich gar nichts zu tun, aber gerade so in diesem Kontext Selbstständigkeit und Ähnliches. Aber das sind so erste Einblicke, die wir sehen, eigentlich querbeet. Und ich glaube, unser Ziel ist es, jeder, der irgendwie Aktien hat, soll in ein paar Jahren noch irgendwie am Privatmarkt vernünftig investieren können. Und damit ist das Feld, das wir noch sozusagen bestellen können, eigentlich noch sehr, sehr groß und alles andere als unsere Perspektive gerade erschlossen. Aber da wollen wir jetzt eben sozusagen den nächsten Wachstumsschwung auch zünden.
Das war das zweite Mal jetzt mit den 35 Jahren. Ja? Und das ist ja das, was meinen Kopf, ich bin ja leider auch aus der Bankenwelt und rechne dann sofort. Ja? Und weil du vorher den, also durchschnittliche Laufzeit ist 5 Jahre, ja? Jetzt sage ich, wenn der 35, 5 Jahre ist er 40, hat er noch mehr Geld, ja? Dann macht er den Reinvest, also für einen neuen Asset oder so, Deal. Und das heißt, das ist ja auf lange Sicht gesehen, ist das ja, muss man ja ganz sagen, also wenn der mal 60 wird oder wir werden ja immer älter, ja, da habt ihr einen Kunden für die Ewigkeit, oder?
So zumindest die Hoffnung und wir sehen ja auch, dass du, also ich habe jetzt sozusagen in Investmentzyklen pro Investment gesprochen, du siehst ja auch, dass die Leute permanent. Du hast ja alle paar Monate ein Lieferdatum für unsere Assets. Kann ich auch gerne gleich erklären, wie das funktioniert, vielleicht anders als am Aktienmarkt, wo das sozusagen instant immer gesettelt wird, dass auch regelmäßig dann entweder in einen neuen Fund oder in einen bestehenden Fund rein investiert wird, weil der entsprechend performt. Und das Gute ist, ich glaube, ein so ein Kritikpunkt an Private Equity ist ja oft so das Thema Lock-up Period und du kommst da nicht raus. Und da sage ich auch immer, man muss aufpassen mit solchen Binsenweisheiten, weil du hast am Markt ganz unterschiedliche Thementitel. Du hast Soft-Lock-ups von 2 Jahren, du kannst vorher raus. Du hast gerade bei Secondary Funds, bei sogenannten Private Equity Evergreens, kannst du eigentlich innerhalb eines Jahres auch raus. Die Frage ist dann immer, ob es sinnvoll ist, zu diesem Zeitpunkt rauszugehen, aber du kannst grundsätzlich liquidieren. Und die meisten Leute sind jetzt keine Daytrader, die irgendwie auch Short- oder Long-Positionen irgendwie sehr, sehr regelmäßig handeln. Die meisten Leute, worin geht es denen, die wollen einfach für den Ruhestand einen Polster aufbauen. Und das sind eigentlich, hast du eigentlich meistens sogar einen viel längeren Anlagehorizont als 2, 3, 5 Jahre, sondern eher, wie du sagst, mit Mitte 20, Anfang 30 beginnend von 30, 40 Jahren. Weshalb ich auch finde, dass das Argument ist gut, wenn man sich es überlegt, aber ich glaube auf jeden Fall kein Ausschlusskriterium für unsere Assetklassen sind.
Aber wenn ihr jetzt mit den Kundinnen und Kunden sprecht, ja, was sind denn da so USPs, die ihr immer wieder klar hervorhebt gegenüber anderen Anbietern, die in diesem Bereich tätig sind?
Im Grunde sind es 3 USPs, die wir haben. Mhm. Das erste ist die Distributionsplattform. Ich habe vorhin angesprochen, du meldest dich bei uns an wie bei einem Broker. Du hattest eigentlich vor uns, wir sind der definitiv First Mover, nichts Vergleichbares, wo du sozusagen über eine Plattform wie uns auf 3 Knopf drücken. Das heißt, du wählst dir die Assetklasse aus, du sagst, wie hoch deine Investmentsumme ist, drückst auf OK und du hast den Titel mehr oder weniger in deinem Portfolio. Das gab es für Private und Alternative Markets de facto nicht. Das ist das eine. Das zweite ist, dass du bei uns ab 1.000 Euro rein kannst. Du hast andere Player, Moonfair, mit denen wir beispielsweise auch eine Produktpartnerschaft haben, also deren LTIF vertreiben wir auch über unsere Plattform. Da hast du viel höhere Anfangsinvestitionen, die notwendig sind, was sozusagen die Hürde, um damit zu starten, sehr, sehr schwert. Und das dritte, das ist uns auch ganz wichtig, wir kuratieren die Titel, die auf unserer Plattform sind, ganz stark. Was meine ich damit? Du hast gerade im Private Equity Bereich, wenn es dann Richtung Privatinvestoren gibt, oft so diesen Vorwurf, ja super, beim kleinen Investor landet dann sozusagen der Rest, also der Fund, der befüllt werden will, den kein Professioneller mehr haben möchte. Und wir haben gesagt, wir poolen ja, also was passiert bei uns im Hintergrund? Wir poolen die Investments aller unserer Nutzer und fungieren dann sozusagen auch wie ein Großinvestor und investieren immer in die gleichen Zielfonds rein wie professionelle Anleger. Und damit umschiffen wir eben auch das Problem, dass du alte Versuche hattest am Retailmarkt, irgendwie schlechte Funds, die nicht performt haben, wo die Kosten einfach nicht mal die Rendite gedeckt haben. Damit wollen wir Schluss machen und sozusagen wirklich mit den Besten arbeiten, weil unser Versprechen, ich meine, wir haben keine Glaskugel, wie sich Märkte entwickeln, aber unser Versprechen ist, du bekommst bei uns eigentlich den gleichen Access wie ein institutioneller Anleger. Und das ist, glaube ich, schon neu vom Marktzugang. Und da sehen auch eben renommierte Asset Manager eine ganz große Chance, mit uns zusammenzuarbeiten, um eben über diese kleinen Tickets, dann aber im Bulk, einfach neue Ertragsquellen zu generieren. Also, wenn ich zusammenfassen will, digitaler Zugang, geringe Investitionskosten und den gleichen Access wie die Profis. Und das bedeutet für uns am Ende des Tages, auch bevor wir 20 oder 25 Titel bei uns auf der Plattform haben, haben wir lieber 10, von denen wir überzeugt sind, dass wir sie auch guten Gewissens an unsere Kunden weitergeben.
Jetzt sehen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, wie du mit mir jetzt gerade sprichst. Ja? Und ich habe heute am Vormittag mit einem Kollegen gesprochen, und wir haben uns unterhalten, wie es früher so bei diesen Aktien und Börsen und so weiter zugegangen ist und bei den Banken. Du hast ja auch vorher schon das Private Equity angesprochen. Das waren ja immer, ich sage mal, ja leider dominierte Männerdomänen, die mit Anzug und zurückgegelten Haaren, also wie man es halt so im klassischen Film Wall Street sieht, glaube ich, auch dementsprechend sich vorstellt. Wenn ich dich jetzt ansehe, muss ich sagen, du bist ja auch ein sehr sympathischer Mann gegenüber von mir und außerdem Meiner Meinung nach, du kannst relativ schnell eine Vertrauensbasis aufbauen. Ja? Ist das wichtig in eurem Geschäft?
Absolut. Also ich glaube, die zurückgegelten Haare, die muss ich ja zumindest heute auch auf, bei mir auch auf die Kappe nehmen. Aber den maßgeschneiderten Anzug habe ich nicht mal im Kasten hängen, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz, Vertrauen ist essentiell, gerade im Finanzbereich. Da geht es aber nicht nur im Bereich Investments, das heißt im Bereich Payments. Deshalb ist es uns auch so wichtig, über diesen kuratierten Zugang Vertrauen zu schaffen. Weil im Endeffekt, du bekommst am Anfang gerade als Fintech auch immer eine Portion an Vorschusslorbeeren, weil es bedarf schon eine gewisse Überwindung, irgendwo ein Onboarding zu starten, bei einem Player, der irgendwie nicht schon 15 Jahre auf dem Markt ist, sein Geld zu überweisen und dann sozusagen von dort aus die Investments zu tätigen. Und diesen Vertrauensvorschuss musst du bedienen und deswegen glauben wir auch daran, eben durch diese Produktkuratierung dieses Vertrauen auch halten zu können und darüber, auch wenn wir keine Anlageberatung machen, aber darüber eigentlich unsere Investoren in einer neuen Produktkategorie, die sie im Zweifel das erste Mal bedienen, zu guiden. Und deswegen, das funktioniert, glaube ich, über das Thema Education, was du auch angesprochen hast, was auf unserer Website, auf unseren YouTube-Kanälen, auf unserem Instagram-Account ganz stark gepusht wird. Das funktioniert aber auch, dass du auch als digitale Plattform vor Ort Frage zeigst, wir machen Webinare, du kannst bei uns anrufen, es kann sich jeder in der App einen Call buchen und sagen, du, ich habe das nicht verstanden, erklär mir das bitte. Wir nehmen uns da auch die Zeit und das ist, glaube ich, essentiell, wenn du einen Unterschied machen willst. Ohne Vertrauen klappt gar nichts. Und das gesagt, vielleicht auf unser Geschäftsmodell umgemünzt, wir arbeiten ja selber auch mit einem Haftungsdach, der Donor Capital, wir arbeiten im Hintergrund mit der Baader Bank, so wie das beispielsweise Scalable Capital die längste Zeit gemacht hat, so wie das beispielsweise Smart Broker macht und andere, um eben auch sozusagen mit vertrauenswürdigen Partnern in der Industrie einfach da sozusagen auch gemeinsam zusammenzukommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das transparent zu machen, das zu bespielen, um das Vertrauen zu bekommen.
Jetzt ist ja gerade in unserer Branche oder generell in diesen Payment-Branche oder auch Zahlungsverkehr die Digitalisierung A natürlich nicht aufzuhalten, aber B, da kommt in sehr vielen Schritten neue Technologien. Mhm. Ja. Wo siehst du denn euch in circa 2 bis 3 Jahren aufgrund der neuen Technologien, die am Markt verfügbar sind, ob es ChatGPT ist und so weiter? Wie würdest du das einschätzen? Ist das für euren Markt relevant?
Das ist eine gute Frage. Über die ich tatsächlich auch eine Sekunde nachdenken muss, während ich antworte. Also ich glaube, in einem ersten Schritt, wo wir uns jetzt gerade befinden, eher nicht. Also bei uns ist echt gerade, sind wir in einem klassischen, ich nenne es immer Web 2.0 oder Fintech 2.0 Thema. Wir nehmen eine Asset-Klasse, die vorher irgendwo nur den Reichen zugänglich waren und mittels Digitalisierung und regulatorischen Setup machen wir das einer breiten Masse zugänglich. Das hat noch relativ wenig unter Anführungszeichen mit den neuen Technologien zu tun, sondern ist eigentlich ein Transfer von Fintechs, die wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, vom Marktzugang. Und diese Hürde oder sozusagen diese Herausforderung nehmen wir gerade und damit sind wir auch sicher noch lange beschäftigt. Gerade das Thema Partnerschaften ist dann ja auch beliebig ausbaubar. Also die Tatsache, dass beispielsweise Scalable jetzt auch den ersten Fund im Private-Market-Bereich gestartet hat, zeigt, wie essentiell das Thema ist. Und ich glaube, unsere Aufgabe wird es dann noch sein, ich habe vorher das Thema Partnerschaften angesprochen, sozusagen möglichst viele Banken, Broker und ähnliche für uns zu gewinnen, um dann nachhaltig zu wachsen. Was ich parallel schon sehe, weil du ChatGPT angesprochen hast, ich glaube, wir sehen jetzt schon ganz stark eine Verlagerung. Also was früher gegoogelt wurde, wurde eine Zeit lang dann ganz stark auf YouTube ausgeprägt. Und jetzt fragst du halt ChatGPT und ich glaube sozusagen neben Search Engine Optimization gibt es bald irgendwie ChatGPT Optimization, wo du auch schauen musst, dass du stattfindest. Ich glaube, das wird dann sozusagen in der Go-to-Market-Strategie ganz essentiell. Und ich kann mir auch vorstellen, und du merkst auch, dass Banken selber damit experimentieren, dass das ein Stück weit auch einen beratenden Charakter hat. Also ich mache das einfach mal plastisch. Ich fände es natürlich genial, wenn ich da eingebe, hallo ChatGPT, wie schaut in deines Erachtens, ich bin irgendwie 30, ich habe einen Anlagehorizont von 40 Jahren und das verfügbare Einkommen zur Anlage. Wie viel soll ich denn da in den Public-Markt werfen und wie viel in den Privatmarkt und wie schaut da vielleicht ein Model-Portfolio nach unterschiedlichen Risikotypen aus? du wirst die Frage in dieser Natur nicht stellen, aber ich glaube sozusagen, da wird auf jeden Fall in Zukunft die Richtung hingehen, dass Leute sich, glaube ich, von Google über YouTube dann vielleicht stärker zu ChatGPT und ähnlichen Anbietern bewegen werden. Und das ist für uns, glaube ich, wichtig, dass wir stattfinden. Da mache ich mal einen Punkt.
Aber ich glaube, also ja, absolut. Ich frage auch deshalb, weil wir heute, also weil ich heute nachgesehen habe bei ChatGPT, weil ich gesagt habe, sagen wir das beste Asset, ja, und ein bisschen ausgeführt, ja, und da sind schon Daten drinnen. Also es ist nicht so, dass da jetzt nichts drinnen ist. Ja. Ja, und was ich aber ganz spannend finde, und du hast das Google-Phänomen vorher angeschnitten, ja, das früher hat man gegoogelt, jetzt geben sie es alle in ChatGPT ein. Ja. Und ich denke, deshalb die Frage auch an dich, ja, wird sicherlich Anleger und Anlegerinnen geben, die jetzt schon, aber in der Zukunft viel vermehrter da hineinsehen. Ja. Und da glaube ich ist auch wichtig, dass man sich als Bank oder also dass man sich als Bank vorbereitet drauf und mit, ich sage mit Firmen, Fintechs wie mit euch zusammenarbeitet. Weil selber das aufzubauen, diese Erfahrungswerte jetzt nicht in den Aktienmärkten, sondern wie du vorher mit den Assets gesagt hast, ist ja, glaube ich, relativ schwierig und fast nicht mehr aufholbar, oder?
Das stimmt und ich glaube, da kann man sozusagen unseren Vorteil im Bereich Education, aber am Ende ist es auch dazu unser exklusiver Zugang zu den Asset Managern, extrem profitieren und das schnell umsetzen, weil du musst in-house nicht das Know-how aufbauen, du musst nicht die Beziehungen zu den Asset Managern aufbauen. Das ist alles ein Thema, das Geld und Zeit kostet und eigentlich viel zu teuer ist, das auch sozusagen selber zu machen. Da bin ich vollkommen bei dir. Was das Thema ChatGPT anbetrifft, ich glaube, da auch immer mit einer gewissen Vorsicht. Also deswegen ist es, glaube ich, als Unternehmen doppelt so wichtig, das Thema Trust und Education reinzugeben, weil ich weiß nicht, wie gut sozusagen die Anlagestrategien, die dann ChatGPT ausspuckt, am Ende des Tages sind. Deswegen, ich glaube, umso größer die Aufgabe für Banken, aber auch für uns, umso größer das sozusagen Trust und Reputation zu bilden. Jetzt würde mich aber interessieren, kannst du dich noch erinnern, welche Asset-Klasse ChatGPT ausgespuckt hat? Was Gold? Was war es Krypto? War es irgendwie der MSCI?
Ich glaube, es war Krypto. Ich habe es leider auf Flugmodus gestellt, wenn wir den Podcast aufnehmen, aber ich glaube, es war Krypto. Erstes und zweitens, glaube ich, war dann Gold. Wenn ich mir, also wie ich vorher gesagt habe, es ist schon, also wenn man auf die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn sie es eingeben, ihr werdet es da sehen, ganz spannend, aus meiner Sicht noch am Anfang, mit Sicherheit, ja, aber es sind schon Daten vorhanden und das finde ich so spannend. Ja. Und ich glaube auch, dass viel, also logischerweise Daten kommen da immer mehr und mehr hinein. Ja. Und das wird und das lernt ja auch das System und ich denke, dass es in der Zukunft einfach spannend wird. Ja. Aber ich glaube, Krypto war es erstes. Wobei, man muss auch generell sagen, und das ist ja das Schöne auch jetzt in diesem Gespräch mit dir, ich glaube, so ein Gespräch kann ja eigentlich so eine künstliche Intelligenz ja nicht ersetzen, muss man ja ganz klar sagen, oder? Weil du vorher auch Education und so weiter angeschnitten hast, das ist schon so ein Faktor, oder?
Absolut. Und wird man nicht ersetzen können, aber ich glaube, als Hilfsmittel nutzen. Aber da merkst du auch eigentlich wieder der Faktor Mensch, weil unser Thema ist ja Portfolio-Diversifikation. Wir sagen ja nichts anderes. Investier gerne in die Unternehmen, die auf der Aktie notiert sind. Aber investier doch auch in die Mittelständler, in die Startups, also PEs werden auch immer gerade bei Fintech-Transaktionen immer wichtiger, wie man beispielsweise bei Johannes und Fiskali in der letzten Finanzierungsrunde gesehen hat. Nimm auch diese Marktchancen wahr, du hast eine potenzielle Outperformance, du hast vielleicht ein höheres Risiko, die Märkte korrelieren aber nicht unbedingt und schau einfach, dass du mit deinem Portfolio möglichst abgesichert langfristig wächst. Deswegen, deine Fragestellung war ja eigentlich schon sehr, sehr tricky, weil du sagst, was ist die beste Asset-Klasse? Und du weißt natürlich, Diversifikation ist richtig und wichtig. Aber wenn du nach einer Asset-Klasse fragst, merkst du eigentlich schon, das ist ein netter Trick, aber es gibt sicher viele zu Hause, die dann sagen, cool, da steht Gold drinnen. Ich werfe jetzt 80% meiner Kohle in Gold. Deswegen, ich glaube, du musst immer aufpassen, gerade auch so bei diesen technologischen Phänomenen. Education ist wichtig und das schwächste Glied sitzt meistens immer direkt an der Tastatur. Und da müssen wir, glaube ich, als Branche immer genau hinschauen und sozusagen einfach mit offenen Karten spielen und aufpassen, dass wir uns nicht in so Krypto-Casino-Phänomene begeben, sondern wirklich einfach schauen, ganz nüchtern betrachtet, was sind Stärken und Schwächen gewisser Asset-Klassen und dann einfach eine ausgewogene Entscheidung unseren Kunden in Summe mitgeben.
Wobei ich glaube, dass für mich ist es einfach so, ihr stärkt ja auch die Wirtschaft. Durch diese Unterstützung, also durch diese Assets wird ja auch die Wirtschaft gestärkt. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor, den wir vielleicht bis jetzt gar nicht so noch thematisiert haben. Aber es wären ja mittlere Unternehmen, die vielleicht sonst nicht die Chance gehabt hätten, von Dritten, also die mussten ja immer entweder Investment, also Investmentfonds suchen oder Venture Capitals. Durch euch haben sie ja die Möglichkeit, dass sie auch zu anderen Kunden kommen. Das ist ja auch ganz wichtig und stärkt ja die Wirtschaft.
Absolut, und das ist, glaube ich, auch politisch ein wichtiges Argument. Jetzt gibt es unterschiedliche Transaktionen vom Management Buyout über Distressed Buyout, also wo du sozusagen strauchende Unternehmen nimmst und Private Equity, die sozusagen wieder auf eine Höhe heben, um weiterarbeiten zu können, total wichtig. Und auch das Thema Infrastruktur, ich weiß nicht, den wievielten Deutschland beschließt gerade ein Sondervermögen, wo wir jetzt gerade den Podcast aufnehmen. Die EU-Kommission hat gesagt, sie möchte ein riesiges Milliardenpaket das Thema Infrastruktur bereitstellen. Und es macht doch nur Sinn, dass wir als Privatinvestoren daran partizipieren. US-amerikanische Pensionsfonds machen das schon seit Jahren und es macht eigentlich sinnbildlich keinen Sinn, dass die Rentner in Florida daran partizipieren, wenn in Deutschland und Europa Brücken, Solaranlagen gebaut werden, aber wir als Privatinvestoren nicht. Und dadurch kommt doch natürlich nochmal ein Balk an Geld zusammen, wo du wirklich auch dezidiert regional in Europa, in den USA, wo auch immer, das ist dann bei jedem Fund unterschiedlich, einfach auch quasi Teil dieser Bewegung sein kannst und ohne Privatgeld, also gerade unsere Infrastruktur-Herausforderungen von Glasfaserausbau über Solarparks, das wirst du staatlich nicht stemmen können. Das heißt, jedes Mittel, und das sind wir vielleicht noch ein kleines Zahnrad oder noch ein kleines Zahnrad in dem ganzen Spiel, ist wichtig, um einfach Kapital zu mobilisieren. Und am Ende hat es einen Vorteil für alle Seiten. Infrastruktur ist relativ sicher. Ich glaube, wir werden noch relativ lange Straßen bauen, wir werden noch relativ lange am Internetausbau arbeiten. Und das zeigt einfach, wie du richtig sagst, wir öffnen einfach Tür und Tor und da neue Möglichkeiten. Und das macht schon auch, Finanzen sind ja der Backbone der Realwirtschaft. Und das macht irgendwie auch, wenn die Produkte eigentlich immer relativ langweilig sind, das, was damit passiert, ist im Finanzbereich immer schon sehr, sehr spannend. Und das macht doch irgendwie Spaß, dann in dem Bereich unterwegs zu sein und da sozusagen ein Teil der Lösung sein zu dürfen.
Jetzt merken die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ja der Kevin und ich da relativ viel diskutieren, aber ich versuche auch sehr viel Inhalte zu vermitteln. Ich muss aber ein bisschen auf die Zeit auch schauen. Deshalb, ich finde diesen vorletzten und letzten Satz sehr, sehr schön, für jetzt einmal abzuhaken, dieses Thema. Ich hoffe, du kommst wieder, um es dann noch mehr mitzunehmen. Ja, würde gerne mit dir aber noch das Payment-Quiz machen, würde es aber heute aufgrund der Zeit auf zwei Fragen fokussieren. Die erste Frage ist, mit welchen Zahlungsmitteln zahlst du am liebsten?
Das ist tatsächlich zu 99% bei mir meine Karten, die in der Apple Wallet liegen.
Okay. Und
also kaum noch physische Karten.
Und wenn jetzt, okay, auch ganz spannend in dem Zusammenhang, wenn jetzt jemand, der zuhört, sagt, er möchte gerne genauso einen tollen Werdegang wie du machen, was würdest du ihm mit heutigem Datum empfehlen?
Das ist eine gute Frage, weil ja gerade mein Werdegang alles andere als geradlinig ist. Und ich bin echt am Anfang, ich glaube, eine gesunde Naivität, wenn man noch gerade vielleicht eine Branche noch nicht lange kennt, die mitnehmen, Türklinken putzen gehen im positiven Sinne, nach Intros fragen, auf Veranstaltungen gehen, Leute kennenlernen. Und ich mache es ja heute auch nicht anders. Wenn ich sozusagen auf neue Partner zugehe, dann macht man das meistens irgendwie über eine Warm Introduction, weil man die Leute schon kennt oder weil man was weitervermittelt. Und die Leute sind immer relativ zurückhaltend, weil sie glauben, ich bin noch nicht so weit, um irgendwie einen Mehrwert bieten zu können. Aber man wundert sich, wie offen Leute sind, wenn man sie ganz höflich und freundlich mit guter Absicht um Hilfe bittet. Die meisten Leute unterstützen. Und das wäre sozusagen mein Tipp. Offen sein, viel fragen, aber dann auch bereit sein, entsprechend hart zu arbeiten und für ein Thema zu brennen. Ich glaube, das sind vielleicht so ein paar Geheimzutaten, die zwangsläufig immer zu Erfolg führen. Also wer powert und vielleicht nicht immer nur 9-to-5 macht, sondern auch mal im Sinne der Sache ein bisschen mehr Gas gibt. Ich glaube, das sind Sachen, die immer auf der langen Strecke belohnt werden.
Ja, super. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr viel zum Ergänzen. Deshalb möchte ich zum Abschluss vielleicht noch, dass du an die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein, zwei Sätze richtest.
Sehr, sehr gerne. Also wer jetzt vielleicht neugierig geworden ist, wie man in Private Equity und Private Debt und Ähnliches investieren kann. Es klingt kryptischer, als es ist. Wir öffnen Tür und Tor eigentlich, wie es Roland auch richtig gesagt hat, an private Unternehmen, an Themen, an Wachstumsunternehmen, an Mittelständler. Und ich glaube, jeder sollte sich Gedanken machen, ob er nicht Teil dessen sein will und auch diesen Teil mitfinanzieren möchte. Wer Fragen hat, kommt gerne auf mich zu. Wer Feedback hat, ebenso gerne. Und hat Spaß gemacht, heute hier zu sein. Auch wenn es ein schneller Ritt war, hoffe ich, dass die Leute zu Hause ein bisschen was mitnehmen konnten und ein bisschen Hunger haben, jetzt sich zumindest mal um ihre Finanzen zu kümmern. Das wäre schon mal ein schöner Anfang.
Nein, ich glaube, also davon bin ich sogar überzeugt. Du hast mir auch zugesagt, wir werden noch einmal einen machen. Vielleicht einen halben Jahr, ja, wo du uns einfach mitnimmst, wo die Reise hingegangen ist. Und wie ich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kenne, werden sie sicherlich, wenn sie Fragen haben, dich kontaktieren. Die sind da sehr, sehr offen, wie das vorher auch, und sehr mutig. Also das weiß ich von anderen Podcast-Teilnehmern. Ja, in diesem Sinne möchte ich sagen, danke, die uns zugehört haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte empfehlen, nicht vergessen, abonnieren, nicht vergessen. Und in diesem Sinne, egal wann ihr den Podcast hörst, wie immer, guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder wie es in der Schweiz so schön heißt, adieu. Also dann, danke, tschüss.